Morgen mit euch in drei Überschriften über das Thema Gebet nachdenken. Ich möchte mit euch über diese Karrierebahn sprechen. Yeah. Ich möchte mit euch über dieses taube Ohr sprechen. Und ich möchte mit euch über diesen Hammer sprechen. Also, ein Junge bekommt eine Karrierebahn zu Weihnachten geschenkt. Hat viel Geld gekostet, ist eine tolle Sache. Er packt sie aus, stürzt sich auf die Bedienungsanleitung und liest die Bedienungsanleitung. Und er liest die Bedienungsanleitung, er studiert die Bedienungsanleitung, er kann die Bedienungsanleitung auswendig. Wenn er in die Schule geht, denkt er an seine Bedienungsanleitung. Wenn er nach Hause kommt, nimmt er sich die Bedienungsanleitung vor und freut sich. Wow, was da so drin steht. Was man mit dieser Karrierebahn so alles machen kann. Wie viele Autos da drin sind und fahren können, dass die sich da überholen können. Und da kann man sogar Steilwandkurven bauen und Loopings fahren. Er ist total begeistert von dieser Karrierebahn. Aber er fährt nicht mit der Karrierebahn. Er hat sich in seine Bedienungsanleitung, in seine Spielanleitung verliebt und kennt die richtig auswendig und ist total begeistert, was man mit dieser Bahn alles machen kann, aber er fährt nicht. Und wisst ihr, so ähnlich empfinde ich das mit unserer Beziehung zu Gott. Das Wichtigste im Leben, das Wichtigste in meinem Leben und in deinem Leben ist deine Beziehung mit Gott. Das ist das Allerwichtigste, das ist das Zentrale. Dass du und ich eine lebendige Beziehung haben zu Gott. Das ist das Herz des Glaubens. Das ist die Mitte unseres Lebens. Aber oft habe ich den Eindruck, wir wissen alles darüber. Wir kennen die Bibel. Wir studieren die Bibel. Wir lesen Bücher übers Gebet. Ich kann euch gestehen, ich habe in meinem Leben schon hunderte von Büchern über das Thema Gebet gelesen. Das ist nicht übertrieben, das ist ganz einfach deshalb, weil ich darüber meine Doktorarbeit geschrieben habe. Aber man kann Bücher über das Gebet lesen und nicht beten. Man kann die Bibel lesen und nicht in Beziehung mit Gott sein. Man kann seine Bedienungsanleitung auswendig kennen und trotzdem nicht mit der Karrierebahn fahren. Und wisst ihr, das ist für mich der erste Punkt, den ich hier einfach so groß in die Mitte stellen möchte. Es geht in dieser Gebetsserie überhaupt nicht darum, dass ihr mal wieder was Neues hört über das Thema Gebet. Es geht uns nicht darum, dieses Wissen über das Gebet zu vermehren. Ihr wisst schon genug. Es geht uns auch nicht darum, euch ein schlechtes Gewissen zu machen. Ihr Bösen, ihr betet nicht und ihr müsstet alle mehr und so. Sondern es geht darum, dass wir gemeinsam als Gemeinde entdecken, hey, warum fahren wir eigentlich nicht mit der Bahn? Warum reden wir nur darüber? Tun wir es doch einfach. Und das Ziel dieser Gebetsserie ist, dass wir einfach wieder ins Tun kommen. Dass deine und meine Beziehung mit Gott. Und das Gebet, wisst ihr, das Gebet ist eigentlich nur ein Synonym für Beziehung. Gebet meint viel mehr als nur einfach einen Monolog nach oben richten. Gebet meint in Beziehung mit Gott sein. Es geht nicht um auswendig gelernte Sätze oder um irgendwelche Sprechakte, die wir in Richtung Gott adressieren. Es geht darum, dass wir in einer Beziehung sind. Darum soll es gehen. Dass wir dazu verlockt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn dieser Junge vielleicht mal bei einem anderen Kameraden sieht, wie sowas tatsächlich in der Praxis funktioniert, dass er dann auch Lust kriegt, das mal auszuprobieren. Ist ja auch eine Karikatur, die ich da gezeichnet habe. Welchen Jungen interessiert schon eine Bedienungsanleitung? Das erste ist aufreißen und dann zusammenstecken und auf den Knopf drücken oder so, die nächste Steckdose suchen. Okay, und auch dieses Gebetsbuch, das ihr da auf euren Sitzen habt, wisst ihr, da stehen Gebete drin. Gebete von Augustin und Pascal und wie auch immer die heißen. Es geht nicht darum, dass ihr die einfach nachsprecht. Ja, in gewisser Weise schon. Aber wir müssen den Geist spüren, in dem diese Gebete geschrieben oder gebetet wurden. Jedes dieser Gebete wurde aus einem brennenden Herzen heraus formuliert. Und darum geht es. Es geht darum, in Kontakt, in Berührung zu kommen mit dem Geist des Gebets, der atmet aus diesen Gebeten. Es geht nicht darum, dass einfach Seite 15 und dann spreche ich das mal, sondern es geht darum, dass du dich anstecken lässt von dem, was diese Menschen getrieben hat, die das gebetet haben. Und da kann eins dieser Gebete reichen, um dich wieder neu zu entzünden. Wirklich, das garantiere ich dir. Das geht mir manchmal so. Ich habe manchmal überhaupt keine Lust, keinen Nerv, keine Motivation zum Beten. Und manchmal so ein fremdes Gebet, das steckt mich an. Das kann auch aus der Bibel sein, ein Psalm oder auch ein anderes Gebet. Es steckt mich an. Es weckt, da kommt etwas rüber von dieser Leidenschaft, in der dieses Gebet geschrieben, gebetet wurde. Und im Nachsprechen, im Nachbeten merke ich, da kommt etwas in mir in Berührung, in Schwingung. Und indem ich das bete, komme ich wieder hinein in diese Beziehung mit Gott. Das ist das Wesentliche. Darum geht es. Also, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dieses taube Ohr. Und ich habe mir überlegt, ja, wie fange ich denn an? Wie fangen wir denn eigentlich an mit dem Gebet und auch mit diesem Thema? Und ich habe mir so überlegt, vielleicht müssten wir das größte Hindernis des Gebets einfach irgendwie an den Hörnern packen. Das größte Hindernis beim Gebet und für das Gebet sind die vielen unerhörten Gebete. Die vielen unerhörten Gebete. Und jetzt denkt ihr vielleicht alle, ja, ja, das stimmt und das ist genau das Problem und ich gebe euch auch recht. Ich werde auch da am 31. Januar in der Predigt auch nochmal drüber sprechen. Aber ihr habt mich falsch verstanden. Ich meine gar nicht die Gebete, die wir zu Gott sprechen, sondern ich meine die vielen, vielen unerhörten Gebete, die Gott zu uns spricht. Das ist das Problem. Gott redet. Gott betet. Beten jetzt in Anführungszeichen. Ihr versteht, was ich meine. Gott redet zu uns, weil er eine Beziehung möchte zu uns. Gott redet. Er redet zu uns. Und wir hören nicht. Das ist das größte Problem. Die unerhörten Gebete, die Gott spricht, das ist das größte Problem bei Beten. Gott redet und wir sind taub. Wir hören nicht. Hat mal bei mir eingeschlagen, als ich bei einem Theologen, Rudolf Voren heißt er, diesen Ausdruck gehört habe. Er hat vom unerhörten Gott gesprochen. Ihr merkt schon, das ist doppeldeutig. Der unerhörte Gott. Und da wollte er genau das zum Ausdruck bringen. Das Problem ist ja gar nicht in erster Linie, dass Gott uns nicht erhört, sondern dass wir Gott nicht erhören. Dass wir es mit einem unerhörten Gott zu tun haben. Der redet, der mit uns Beziehung möchte. Und wir sind viel zu beschäftigt. Wir haben keine Zeit. Wir haben unsere Prioritäten anders gesetzt. Wir sind taub. Wir hören nicht. Hebräer 1, Vers 1, das kann man sich gut merken, das ist der erste Vers im Hebräerbuch, Hebräerbrief, der sagt genau das. Gott hat über die Jahrhunderte auf vielerlei Arten durch die Propheten geredet. Gott hat immer wieder versucht anzukommen. Gott hat immer wieder neu einen Anlauf gemacht, um mit uns, um mit den Menschen in Beziehung zu kommen. Und oft hat er nichts anderes gefunden als taube Ohren. Was macht dieser unerhörte Gott? Was macht er, wenn er bei uns kein Gehör findet? Er redet lauter. Er redet lauter. Und er steigert sein Reden. Und er greift immer neue Maßnahmen, um bei uns Gehör zu finden. Und dann heißt es in Hebräer 1, Vers 1, wir schauen uns diesen Vers mal an, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Was für ein unerhörter Gott. Er hat es durch die Propheten probiert. Und er sagt, Mensch, die Leute, die hören nicht, die wollen nicht hören, was mache ich denn? Und er kommt selbst auf die Erde, um mit uns zu sprechen. Gottes Wort wird Person. Gott selber kommt in Person zu uns, um mit uns Beziehung aufzubauen, um zu uns zu sprechen, um uns zu gewinnen. Gott kommt persönlich. Gott redet mit uns. Er redet lauter. Er redet noch lauter. Er redet in Jesus Christus. Was geschah mit Jesus? Diesem fleischgewordenen Wort Gottes ans Kreuz haben sie ihn geschlagen. Sie wollten ihn nicht hören. Der unerhörte Gott, der in seiner Liebe nicht nachlässt, mit uns zu sprechen. Der unerhörte Gott, der aus Liebe selber Mensch wird. Selber das Wort, das fleischgewordene Wort, der unerhörte Gott, geht in seiner Liebe so unerhört weit, dass er sich ans Kreuz schlagen lässt. Und wisst ihr, das ist der eigentliche Punkt, wenn wir das verstehen, dass Gott aus Liebe zu uns alles gegeben hat. Dass Gott, der unerhörte Gott, aus Liebe den Weg gegangen ist und Mensch geworden ist. Weihnachten. Und Mensch geworden ist und den Weg der Passion gegangen ist bis ans Kreuz. Wenn diese Liebe bei uns ankommt, dann vielleicht schenken wir Gott unser Ohr. Liebe, Liebe entzündet Liebe. Leidenschaft entzündet Leidenschaft. Hingabe entzündet Hingabe. Versteht ihr, worum es mir geht? Unser Gebet beginnt nicht mit dem schlechten Gewissen. Unser Gebet beginnt nicht mit dem, wir sollten mal und man müsste und alle Christen tun das. Sondern wenn unser Gebet irgendwo Feuer fängt, wenn irgendwo der Punkt ist, wo wir wieder neu anfangen, Gott unser Ohr zu schenken, dann ist es, dass wir diese unerhörte Liebe Gottes anfangen zu begreifen. Und dass wir dieses Rufen Gottes hören, diese Stimme Gottes und sagen, ja, ja, Herr, hier bin ich. Dass wir anfangen, Gott zu erhören. Und das ist auch schon mein dritter Punkt. Ich will noch eine Bibelstelle hier mit euch an die Wand werfen. Offenbarung 3. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet. Zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ich will ein bisschen erklären, was da drin steht. Da heißt es, ich überführe alle, die ich liebe. Ich überführe, was heißt denn überführen? Überführen heißt, jemanden die Wahrheit so präsentieren, dass er nicht mehr ausweichen kann. Überführen heißt, jemand die Wahrheit so zu präsentieren, dass er nicht mehr ausweichen kann. Dass er selber sagen kann und selber sagen muss, du hast recht. So ist es. Und dann heißt es hier züchtigen. Im Urtext heißt es hier einfach erziehen. Wir haben manchmal so dieses Bild von Gott, der haut da drauf, der schlägt uns. Aber das ist nicht die Art, wie Gott mit uns spricht. Gott überführt uns. Gott gewinnt uns, weil er uns lieb hat. Ich überführe und erziehe alle, die ich lieb habe. Ja, natürlich macht Gott das. Er bringt uns an den Punkt, wo wir neu mit ihm übereinstimmen. Er schlägt uns nicht. Er misshandelt uns nicht. Er quält uns nicht. Er manipuliert uns nicht mit dem schlechten Gewissen. Er gewinnt uns. Er überführt unsere Herzen. Und wisst ihr, das ist der Punkt, dass wir wieder neu überführt werden von der Liebe Gottes. Und dann tun wir Buße. Das heißt nichts anderes als umkehren. Das heißt, wie konnte ich nur ohne Gott leben? Das ist Buße tun. Wie konnte ich nur meinen Alltag so gestalten, dass ich keine Zeit hatte, auf Gott zu hören? Wie konnte ich nur meinen, wenn ich immer am Schaffen und Schaffen und Schaffen bin, dass ich es dann hinkriege? Und habe Gott ganz vergessen. Wie konnte ich nur? Das ist Umkehr. Das ist Buße. Wo Gottes Liebe wieder neu bei uns ankommt, da tun wir Buße. Da sagen wir, hey, wie konnte ich anders leben? Wie habe ich das nur fertig gebracht, ohne zu beten, mein Leben, meinen Alltag zu gestalten? Wie konnte ich nur mit dem tauben Ohr, wie war das nur möglich? Warum nur? Wieso habe ich diesen Gott so lange unerhört gelassen? Warum habe ich nicht zugehört? Ich will neu hinhören. Ich will neu mein Herz ihm schenken. Ich will neu wieder hören, was der Vater mir zu sagen hat. Wisst ihr, Gott erzieht uns nicht mit dem Hammer. Er schlägt nicht drauf. Aber er klopft an. Er klopft an unsere Herzenstür. Und ich will das jetzt einfach nochmal akustisch deutlich machen, wie Jesus klopft und wo er klopft. Er steht vor unserer Herzenstür und klopft, aber wisst ihr, das, was wir da klopfen hören, das sind diese Schläge. Versteht ihr das? Versteht ihr das? Das ist das Klopfen, mit dem Gott bei uns anklopft. Das ist das Klopfen, mit dem unsere harten Herzen erweicht werden. Die Schläge, mit denen Jesus aus Liebe, der unerhörte Gott, ans Kreuz geschlagen wurde. Das sind die Schläge, die an unserem Herzen pochen. Da hörst du es nicht? Verstehst du es nicht? Ich hab dich lieb. Ich will Gemeinschaft mit dir. Ich habe mein Leben gegeben, um Gemeinschaft zu haben mit dir. Ich habe dich versöhnt mit dem Vater. Ich habe dir deine Sünden vergeben. Ich habe den Weg geebnet. Du kannst Gemeinschaft haben mit dem Vater. Hörst du es nicht? Mach doch dein Herz auf. Das ist das Klopfen, mit dem Gott, mit dem Jesus bei uns anklopft. Und was passiert mit dem, der sein Herz öffnet? Jesus sagt, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, die Herzenstür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen. Die Luther-Übersetzung hat da übersetzt und das Abendmahl mit ihm halten. Das ist richtig. Denn dieses Wort, das da fürs Essen steht, das wird auch sehr dicht im Neuen Testament verwendet für die Abendmahlsgemeinschaft, die Jesus mit seinen Jüngern hatte. Die Tischgemeinschaft, die Mahlgemeinschaft, ist die engste Form der Gemeinschaft, die man im Orient haben kann. Das ist nicht einfach nur miteinander essen, das ist Intimität, das ist Gastfreundschaft, das ist Schutz und Geborgenheit, der da garantiert wird. Derjenige, der einen zum Essen einlädt, der verbirgt sich für die Sicherheit seines Gastes. Das ist Friede, das ist Shalom, der da gelebt wird beim Essen. Ich will eingehen, ich will hineingehen in sein Herz und Abendmahl mit ihm halten. Gemeinschaft mit ihm haben. Beziehung leben mit ihm. Das ist unser Thema. Und ich habe mir das einfach so gedacht, wir feiern jetzt das Abendmahl miteinander. Physisch. Hier in diesem Saal. Ihr wisst, wie das abläuft. Ihr kommt durch die Mittelgänge nach vorne oder durch die Gänge einfach nach vorne. Es gibt Brot und es gibt Traubensaft dann in den Einzelkelchen, Wein im großen Gemeinschaftskelch. Ihr geht durch die Gänge wieder nach außen. Ihr werdet dort auch die Möglichkeit haben, euch segnen zu lassen, für euch beten zu lassen. Vielleicht stürzt ihr euch nicht alle gleich auf einmal nach vorne, sondern guckt, dass die Schlangen nicht zu groß werden. Aber dieses Abendmahl könnte doch heute Morgen für uns, für jeden von uns die Möglichkeit sein, diesen unerhörten Gott zu erhören. Könnte doch die Möglichkeit sein, dass wenn wir das Abendmahl physisch miteinander feiern, auch zu sagen, ich mache meine Herzenstür auf. Ich öffne diesen Klopfen. Ich will umkehren, ich will Buße tun, ich will mich überführen lassen. Ich lasse mich von Gottes Liebe wieder entzünden. Ich will neu wieder diese Beziehung leben mit meinem Vater im Himmel. Ich lade euch ein, dieses Abendmahl nicht nur so als liturgischen Akt zu feiern, sondern als Akt der Umkehr, als Akt der Neuorientierung, als ein Akt 2016 für euch ein Bekenntnis zu bekennen, zu sagen 2016, mein Jahr mit Gott, mein Jahr der Beziehung, mein Jahr des Gebets, mein Jahr der Liebe zu Gott und mit Gott. Ein Bekenntnis, ein Akt der Umkehr, ein Akt der Buße, ein Akt der Hingabe, ein Akt der Liebe. Denn das ist ja nichts anderes, wenn man jemanden die Tür öffnet und das Werben eines Liebenden erhört, das ist eigentlich nichts anderes als Liebe. Ich lade euch so sehr ein, dass wir dieses Abendmahl so feiern, gemeinsam. Und als Vorbereitung oder als Hinführung dazu können wir, wenn ihr wollt, das Gebetsbooklet zur Hand nehmen, während die Helfer zunächst das Abendmahl miteinander feiern und nach vorne kommen, könnten wir in diesem Booklet entweder die Seite 18 oder auch die Seite 11 aufschlagen und einfach das für uns auch beten, wenn ihr möchtet. Einfach so für euch innerlich das zu sprechen, zu verinnerlichen, einzustimmen darin. Vielleicht auch ein ganz anderes Gebet, das ist nur ein Vorschlag. Einfach jetzt in der Zeit, wo die Helfer das Abendmahl nehmen, damit wir uns innerlich darauf einstimmen, auf das Abendmahl. Und wenn die Helfer dann damit fertig sind, mit ihrer Vorbereitung, dann seid ihr alle herzlich eingeladen. Eingeladen, das Abendmahl mit Jesus zu feiern. Ihm die Tür aufzumachen. Denn wisst ihr, Gebet beginnt nicht damit, dass ich Gott suche. Gebet beginnt nicht damit, dass ich meine, ich müsste Gott suchen, sondern dass ich mich finden lasse von Gott, dass ich ihm antworte, dass ich sein Reden erhöre. Das ist der Anfang meines Gebets. Ich muss nicht bei Gott da oben anklopfen und sagen, machst du da mal auf? Ist da oben jemand? Lieber Gott, hier bin ich. Sondern Gebet ist viel einfacher. Gebet heißt einfach zu antworten. Gott zu antworten, der bei mir anklopft. Ihm mein Herz schenken. Ich lese uns noch die Einsetzungsworte aus dem Lukas-Evangelium und dann haben wir eine Zeit der Stille, wo wir für uns beten und dann feiern wir das Mahl miteinander. Während sie aber saßen, nahm Jesus Brot und segnete und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmet, esset, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Trinket alle daraus. Alle, lasst euch einladen. Niemand soll ausgeschlossen sein. Niemand soll sich fernhalten. Jeder ist eingeladen. Trinket alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg.